Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Und ich freue mich, dass wir wieder zwei Live-Gäste mit dabei haben, die heute virtuell in unser Studio gekommen sind. Um was geht es heute? Es geht um die Ergebnisse der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale des Deutschen Bundestages. Und man verzeihe mir heute ausnahmsweise, dass ich nicht mit Ladies First anfange, sondern stattdessen unseren Nicht-IBMer, unseren externen Gast zuerst begrüße. Herzlich willkommen, Mario Brandenburg. Mario ist technologiepolitischer Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, logischerweise Mitglied der Enquete-Kommission, ist im Ausschuss Digitale Agenda, im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologieabschätzung. Also jemand, der sich mit dem Thema Technologie, Digitalisierung sehr intensiv beschäftigt. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Freue mich sehr über die Einladung. Hallo.
Sehr gerne. Und ich habe eine unserer IBM Powerfrauen live im Studio, die ich immer wieder gerne begrüße. Eine gute, alte, bekannte Gästin oder Gast im IBM Live Studio, Andrea Martin, Chief Tower Officer und noch viel mehr unterdessen in der IBM. Sie verantwortet das IBM Watson Center in München und auch die Client Center unterdessen in Europa. Und auch sie ist Mitglied der Enquete-Kommission, nebenbei noch IBM Distinguished Engineer. Ihr habt beide mitgearbeitet. Wir haben uns hier auf das Du geeinigt. Wir führen das hier in einer sehr lockeren, hoffe ich, aber anspruchsvollen Diskussion durch. Ja, 800 Seiten. Ich habe euch ja angedroht, dass ich jetzt gleich anfange, die 800 Seiten abzulesen. Das ist der Bericht, der nach der Enquete-Kommission jetzt entsprechend herausgebracht wurde. 2 Jahre Arbeit, 36 Mitglieder, 25 Sitzungen. Ihr habt eben gesagt, Montag war immer Enquete-Kommission-Tag. Vermisst es mehr oder weniger. Thema Künstliche Intelligenz, ein ganz, ganz heißes Thema. Was war denn der Zweck? Welchen Anspruch hatte denn die Enquete-Kommission? Und diesmal fange ich mal vielleicht mit der Lady an, Andrea. Wie bist du da rangekommen? Wie hast du das empfunden?
Wie bin ich da rangekommen? Das stelle ich mal kurz zurück. Aber ich würde gerne mal sagen, was haben wir in der Enquete-Kommission als Ziel gehabt? Das hattest du ja auch gefragt. Und ich fasse es mal in meinen Worten zusammen. Nachlesen kannst dann jeder die offizielle Einsetzung. Für mich ging es darum zu sagen, was hat künstliche Intelligenz für Potenziale? Potenziell aber auch für Risiken, auf die wir schauen müssen, für Wirtschaft, für Gesellschaft, für den Staat in Deutschland. Und darum ging es, das ein Stück zu beleuchten, einen Konsens zu finden, von was wir eigentlich reden, wenn wir über künstliche Intelligenz reden und die dazugehörigen Technologien. Und dann zu sagen, wo ist das Potenzial und wo gibt es deshalb auch gegebenenfalls Investitionsbedarf und wo sind vielleicht Risiken, wo wir möglicherweise regulativ eingreifen sollten. Und das war das große Thema, in meinen Worten, was wir in der Enquete-Kommission diskutiert haben. Und dann hast du noch gefragt, wie kam ich dazu? Ja, es sind 38 Mitglieder gewesen, es waren 19 Parlamentarier und 19 Experten. Und Mario, da kannst du sicherlich auch noch Details dazu sagen, aber jede Partei durfte so viele Experten vorschlagen, wie sie selber Sitze in der Enquete-Kommission hatte. Und ich bin eben vorgeschlagen worden von einer Partei, jetzt könnt ihr raten, welche das war, und entsprechend dann eingeladen worden oder nominiert worden, aber vom Bundestagspräsidenten, von Dr. Schäuble. Mario, also, Mario, ob du da ergänzen willst,
Gerne. Also die Mechanik dahinter, also erstmal die Erklärung, warum so eine Enquete-Kommission eingesetzt wird, vollkommen richtig. Der Punkt, dass das 19 Parlamentarier und 19 Experten sind, der ist jetzt aus Parlamentarier-Sicht nochmal wichtig. Denn ansonsten wäre das nur noch ein weiterer Ausschuss und sagen wir es mal so, es tut ganz gut, wenn die Hälfte derer, die da sitzt, etwas hauptberuflich tun und einen anderen Blick reinbringen können, wie wenn Dinge immer politisch quasi vorbelegt sind. Und wie kam es zu Andrea? Ist jetzt ein Spoiler, ein kleiner, aber als Freie Demokraten war es uns wichtig, dass wir einmal die Wirtschaft und einmal die Forschung am Tisch haben, weil man sich ja denken kann, dass jede Partei dann natürlich zwar Experten aus dem Feld holt, aber schon ganz klar, eine SPD wird eine Gewerkschaft holen und so kam es dann auch. Und wir haben mal gesagt, es muss auf jeden Fall die Forschung repräsentiert sein. Das wurde dann ein Kollege vom DFKI. Und dann haben wir gesagt, weil wir wussten, dass die Startups über einen anderen Verband auch mit drin sitzen, dann soll bitte noch eine große internationale Company mit dabei sitzen, die dann auch den Blick drauf wirkt, dass eben ein breites Thema ist. Und ich sage, wenn es zum Schluss dann nur Theologen, Gewerkschafter, ohne irgendwas davon jetzt höher oder niedriger zu werden, das bringt es dann nicht. Es muss schon auch noch jemand aus dem Feld mit drin sitzen, der dann im Endeffekt die Produkte baut oder halt wie IBM da ja auch einen gewissen Track Record schon hat.
Also Andrea, ich lerne, du bist die große internationale Wirtschaft in der Kommission gewesen. In diesen Zeiten, ich denke, es ist ja auch jetzt, wenn man die heutigen Zeiten sich vergegenwärtigt, sehr nützlich zu erfahren, dass eben so eine Zusammensetzung möglich ist. Hat in der Pandemie natürlich noch eine zusätzliche Bedeutung. Ihr habt vor 2 Jahren KI behandelt. Heute haben wir andere Themen, wo wir auch besser hier und da mal, glaube ich, auf die Experten entsprechend und Expertinnen hören sollte. Vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe da ja keine Ahnung von. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit in der Kommission? Es sind Experten, es sind Politiker. Wie viel Politik ist im Spiel? Wo waren denn die roten Linien, die heißesten Kontroversen? Mario, fang diesmal mit dir an.
Mit mir? Ach, schade, ich war so gespannt, was Andrea sagen würde. Wie viel Politik ist dabei? Naja, am Ende des Tages schon. Ich glaube, das dürften die Sachverständigen auch gemerkt haben. Zu Beginn ist das alles immer relativ harmonisch. Da ist ja in so ich würde mal sagen, Ramp-up-Phase. Jeder kriegt ein bisschen Wissen, Druckbetankung. Zum Schluss wird es dann aber natürlich politisch, weil irgendwann entscheidet sich, was jetzt dann letztendlich in diesem Text steht. Und das ist auch der Teil, wo es dann etwas, ein bisschen unlustiger und ruppeliger wird, weil am Ende des Tages natürlich jeder trotzdem mit einer Agenda kommt. Das ist, wenn man es ohne Experten machen würde, mal um es plakativ zu erklären, wir würden KI diskutieren, dann würden wahrscheinlich wir Freien Demokraten sagen, ja, es muss frei sein und irgendwie soll es der Wirtschaft dienen. Dann würden die Grünen sagen, es muss ökologisch sein. Dann würden die SPD sagen, es muss gerechte Arbeit machen. Die Linken, es muss irgendwie Hartz IV reformieren. Also jeder hat ja so sein politisches Steckenpferd. Und es wird aber einem Thema per se erstmal nicht gerecht, wenn jeder versucht, eine Technologie für seine politischen Zwecke zu nutzen. Das ist legitim, aber das kann es aus meiner Sicht halt nicht sein und das war es auch aus Sicht des Bundestages nicht. Und deswegen hat man es dann eben mit Experten quasi garniert, um zumindest mal die Politiker auf eine Tiefe zu bekommen, zu sehen, ist das überhaupt ein Use Case, der relevant ist aus KI-Sicht? Oder nachgelagerte Frage, sind wir da überhaupt relevante Player in Deutschland? Also wenn wir da Dinge definieren, das ist in der Politik auch oft so, was wir alles wollen, dann hat es aber schon damit zu tun, haben wir da überhaupt Leute im Feld, haben wir die Daten, geht es überhaupt rechtlich? Und das sind dann die Dinge, wo Experten natürlich schon helfen, weil im Bundestag sitzen im Moment, glaube ich, 709 Leute, wenn die Zahlen noch stimmen mit Nachrückern, so ich habe es nicht mehr im Blick, da sitzen, glaube ich, 4 oder 5 Informatiker. Jetzt ist es nicht so, dass die Welt besser wird, wenn man mehr Informatiker hat, aber bei manchen Themen hilft es halt. Und insofern ist so eine Phase, wo man dann jeden Montag mit Experten diskutiert, aus politischer Sicht extrem wichtig, um in jeder Fraktion ein paar Leute zu haben, die bei dem Thema dann auch wirklich sprechfähig sind.
Andrea, du hast ja in der Vergangenheit viel auch Projekte begleitet, du warst in der Forschung, bist in der Forschung, du kümmerst dich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Watson Center. Und ich glaube, das Thema Enquete-Kommission, politische Arbeit in einer solchen Kommission, politische und inhaltliche Arbeit, war ja für dich auch neu. Wie hast du das empfunden? Mario hat ja sehr schön eigentlich die zu erwartenden politischen Agenten der einzelnen Parteien entsprechend aufgeblättert. War das so dominant oder seid ihr wirklich auch zu einer sachlichen, fachlichen Diskussion gekommen, wo wirklich inhaltlich gearbeitet werden konnte?
Also definitiv Letzteres. Ich sage mal, ich habe unheimlich viel gelernt, was politische Prozesse angeht. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, können wir da ja auch noch ein Stückchen reingehen. Ich glaube, dass am Ende tatsächlich, Mario, du hast es so schön gesagt, ne? Die Garnitur der Sachverständigen dann doch ein bisschen mehr war als die Garnitur, hoffe ich zumindest. Ja, ich glaube, absolut. Was wir geschafft haben, ist, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, ja, aber dass wir, glaube ich, da relativ gleichgewichtet unterwegs waren, zumindest wirklich, wenn man mal von ganz dem Ende ein Stückchen absieht, wo natürlich die politischen Interessen auch ein Stückchen durchkamen und auch platziert werden mussten, ist ja auch richtig so. Aber ich glaube, dass wir es schon geschafft haben, gerade in der Anfangsphase, es ist ja im September 2018 losgegangen, dass wir so die ersten 4, 5 Monate uns eigentlich sehr sachlich und fachlich unterhalten haben, beziehungsweise auch präsentiert haben um zu sagen, über was reden wir denn eigentlich? Weil KI ist so ein hübscher Term, ja, so ein hübsches Wort, wo jeder irgendeine Vorstellung davon hat, aber oft jeder oder jede auch eine andere. Und deshalb war das wichtig, da erstmal die Grundlage zu legen und sich zu einigen, worüber reden wir eigentlich? Wie wollen wir auch die Arbeit in der Enquete-Kommission gestalten? Und da fand ich es dann sehr gut, dass wir uns darauf geeinigt haben, eben nicht entlang der Technologien zu diskutieren, sondern entlang der Anwendung von Technologien in bestimmten Sektoren. Und dass wir uns dann eben aufgeteilt haben in verschiedene Projektgruppen zum Thema KI und Gesundheit oder KI und Wirtschaft allgemein, KI und Staat, KI und Mobilität, KI und Arbeit, Bildung und Forschung und letztlich auch KI und Medien. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle zusammen, die 6 Projektgruppen. Und auch da empfand ich in den beiden Gruppen, in denen ich war, die Diskussion doch sehr sachlich und an der Sache entlang tatsächlich. Wobei du da sicherlich abstufen kannst. Ja, im Thema Gesundheit, das geht jeden und jede an, war es aus meiner persönlichen Erfahrung aus jetzt einfacher, einen Konsens zu finden, als ich mir das vorstellen kann, zum Beispiel in den Arbeitsgruppen zu KI und Staat, ja, wo dann genau nämlich auch die politischen Interessen mit reinfließen. Und am Ende, als es um das Verfassen des Berichts ging, wollten natürlich einzelne Parteien auch bestimmte Statements drin haben. Das war dann da, wo es ein bisschen kontroverser wurde von der Diskussion. Aber ja, wir haben sachlich diskutiert. Ja, das wollte ich nochmal festhalten.
Ich glaube, die Abschlusseinschätzung machen wir dann mal am Ende unseres Gesprächs. Wir haben jetzt ein bisschen die Arbeit beschrieben, wie das eben vonstatten ging, wie ihr zusammengearbeitet und diskutiert, auch kontrovers diskutiert habt. Du hast dankenswerterweise auch schon die Brücke zu den Inhalten geschlagen. Ich glaube, künstliche Intelligenz kann man nicht ohne die Inhalte und die Anwendungsgebiete entsprechend denken. Und du hast auch ein Gebiet, das mich persönlich auch sehr betrifft, entsprechend angesprochen, KI in der Gesundheit, im Gesundheitswesen. Und ich zitiere hier mal, Fokus auf den Menschen, das war ein Anspruch, den die Enquete-Kommission hatte, dass KI-Anwendung vorrangig auf das Wohl und die Würde des Menschen ausgerichtet sei und einen gesellschaftlichen Nutzen bringen soll. Und in dem Bericht wird entsprechend die Bundesregierung aufgefordert, zusammen mit den Akteuren im Gesundheitswesen eine umfassende Strategie zum Einsatz von KI im Gesundheitsbereich aufzulegen. Und das soll einerseits die Digitalisierung im Gesundheitsbereich entsprechend vorantreiben, ein Thema, das natürlich jetzt aktueller ist denn je, und auch Daten entsprechend für die Forschung zur Verfügung stellen, um hier eben zu Forschung zu kommen. Wie hast du das Thema Gesundheitswesen hier entsprechend wahrgenommen, eben Stichwort Digitalisierung, Stichwort Datenfreigabe, Stichwort KI-Unterstützung in Diagnose, Therapie und Pflege?
Also das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist tatsächlich, wie ich gerade auch schon angedeutet habe, dass ich glaube, in dem Thema Gesundheit es relativ einfach war, zu einem gemeinsamen Blick auf die Sache zu kommen, mit wenigen Ausnahmen, da komme ich gleich dazu, weil es eben genau wie du sagst, Stefan, was ist, was jeden und jede angeht. Ja? Jede und jeder von uns hat ein Interesse daran, gesund zu bleiben, beziehungsweise wenn man krank ist, eben eine gute Behandlung, erstmal eine gute Diagnose und dann eine gute Behandlung zu bekommen. Wir haben uns tatsächlich mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigt, aber ich muss sagen, eher am Rande, weil wir gesagt haben, lass uns lieber tatsächlich auf die Anwendung von KI fokussieren. Aber ja, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, in Arztpraxen, in Krankenhäusern und dergleichen, ist halt eine Voraussetzung, damit ich überhaupt erst KI-Anwendungen einführen kann. Also insofern gibt es da tatsächlich eine Empfehlung zum Thema Digitalisierung und die entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Wir haben uns dann aber tatsächlich darauf fokussiert, wo kann KI angewendet werden? Wie sieht's aus in der Diagnose? Was geht heute schon? Was ist in Zukunft zu erwarten? Und wie wollen wir auch, dass KI zusammen mit den Ärzten und Ärztinnen im Prinzip in der Diagnose eingesetzt wird? Weil es gibt ja schon zahlreiche Studien, dass KI zusammen mit der menschlichen Meinung und der Entscheidung eben das Allerbeste ist. Ja, KI ist besser als die Ärzte, aber zusammen ist es noch besser. Und da haben wir durchaus auch Dinge diskutiert, wie haben wir in Zukunft als Patientinnen und Patienten das Recht darauf, dass KI zum Einsatz kommt. Weil wir eben wissen, als Beispiel, Hautkrebs kann besser erkannt werden von der KI inzwischen als von einem Arzt oder einer Ärztin. Unter anderem, weil sie auch nicht müde wird, die KI, ja, und sich die ganze Zeit konzentrieren kann, wenn sie die Bilder anschaut. Ja, also solche Dinge haben wir da durchaus diskutiert. Und es ging dann aber auch weiter mit individualisierten Therapien. Und da, wo es dann ein bisschen kontroverser wurde, ist Einsatz von KI auch im Zusammenhang mit Robotik in der Pflege. Ja, weil da gab es dann tatsächlich die Diskussion, wenn man KI in der Pflege auch über Pflegeroboter einsetzt, verschärft es dann nicht den Pflegenotstand, weil sich die Betreiber von ihren Pflegeeinrichtungen dann sagen, ah, super, dann kann ich ja noch mehr Pflegepersonal einsparen. Und das haben wir dann auch festgelegt und gesagt, das ist genau nicht der Sinn und Zweck, sondern es soll dann ergänzend sein, das Pflegepersonal entlasten, dass sie sich eigentlich auf den Kern der Pflege, nämlich auch die menschliche Zuwendung, fokussieren können. Ich mache jetzt hier mal einen Punkt, ja, weil sonst könnte man noch ewig weiterreden, auch über das Thema Datenfreigabe. Das lasse ich jetzt erstmal stehen.
Die Kurve fliegen wir, glaube ich, noch, weil sie auch entsprechend wichtig ist. Ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, KI, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch gleich auch in deinem Spezialgebiet, Mario, ist vielschichtig. Digitalisierung. In einer kommenden Sendung werde ich mit einer Unimedizin sprechen, die einen Chatbot eingeführt haben, das Check-in im Krankenhaus leichter machen. Und Chatbot ist ja auch KI-nah. Ja, ist ein Anwendungsspektrum, ein Anwendungsfall, der auch sehr, sehr populär ist. Ja, also da haben wir den einen Bereich. Dann haben wir das Thema Mustererkennung, was du mehr oder weniger angesprochen hast, Auswertung von Daten. KI kann schneller Muster erkennen und dem Arzt entsprechend helfen. Und da hast du das Thema Roboter betreuen, die alten, ich spitze es jetzt mal sehr, sehr bewusst zu, angesprochen. Also sind Themen, die muss man durchaus entsprechend diskutieren. Wie nimmst du das wahr, Mario, jetzt in dem Gebiet Gesundheit, was jetzt nicht dein Spezialgebiet ist, aber da hast du sicherlich eine Meinung zu?
Also es war ja schön verdeutlicht schon von Andrea, dass natürlich bei Gesundheit ist, das letztendlich Herbeiführen des Konsenses ein bisschen einfacher war, aber gerade nochmal KI in der Pflege ist was, da gibt's, und das merkt man, ich besuche zum Beispiel immer eine Schule und besuche immer die Abgänger des Pflegejahrgangs. Das hat sich so als schöne Tradition ergeben. Und das sind dann sehr differenzierte Meinungen, ob das ethisch okay ist. Es gibt auch eine Robbe, die Alzheimer aufhindern kann, Paro, die simuliert dann, dass sie quasi ein Haustier wäre. Jetzt nicht direkt KI geht, aber in den gleichen Bereich. Und das ist, glaube ich, für einen Politiker schon extrem wichtig, sich damit zu befassen. Und in dem Fall, fernab der ganzen Diskussion, Datenfreigabe, wie machen wir das, wo legen wir die hin, um überhaupt in der Runde mal die Sensitivität dieses Themas herauszustellen, weil am Ende des Tages eigentlich will jeder KI-Regulierung machen, beziehungsweise es war eine Enquete-KI. Wir waren dann aber ganz, ganz stark schon in der Pflegepolitik drin. Und das gibt's im Prinzip im Parlamentarischen nicht, ein Gremium, wo das so verschwimmt. Und deswegen ist es extrem relevant. Und zu der Datenfrage, ich glaube, dass die ganze Gesundheitsbranche da ein bisschen jetzt durch Covid, durch das Sehen, was da passiert, ob sie will oder nicht, eine Pionierbranche werden kann beziehungsweise muss im Sinne von Daten eben in dann irgendwie vielleicht, naja, Daten teilen oder Datenspende haben wir ja gemacht. Es wird aber nicht reichen, Datenspende. Also wir brauchen da schon ein bisschen ein ausgeklügelteres Modell. Eine Spende haben wir auch, weiß ich, noch lange diskutiert, ob das Wort überhaupt richtig ist, weil eine Spende dann eigentlich weg ist. Daten wären ja nicht weg, nur weil ich sie spende. Und wenn man jetzt sieht, was geht, Diskussion Covid, Diskussion Impfstoff, auf einmal ist da jetzt Fokus drauf. Es wird schon sehr interessant sein, wie schnell die Krankenhäuser das hinbekommen, sich zu vernetzen, wie sie sich vernetzen, weil jeder möchte Vernetzung, keiner möchte die ganz, ganz großen Datenplayer haben. Und das wird schon interessant, wie man das hinbekommt, wissentlich, dass die ganze Branche, zumindest mal IT-technisch aus einer Unterfinanzierung kommt. Ich glaube, Krankenhäuser geben im Schnitt 1,7% ein bisschen besser wie Euro, 1,7% für die IT aus. Und ich meine, wir sind ja bei IBM, wir wissen alle, wie wenig man damit machen kann, wenn man sich ein Krankenhausbudget überlegt. Und insofern muss eigentlich dort die IT vom notwendigen Übel zum Treiber werden und die Krankenhäuser selbst müssen eigentlich verstehen, dass sie die Orte sind, an denen Daten entstehen. Im Moment ist es so, dass die Forscher, die danach annotieren und alles, das ist vom Prozess zu langsam und da haben wir noch einen langen Weg, aber ich glaube, die Gesundheitsbranche wird da wohl ziemlich in den Lead gehen müssen, gerade auch, weil zum Beispiel ich gebe ja schon Daten an Tech-Konzerne und es kann dann am Ende des Tages nicht sein, dass Fitbit alles über mich weiß, mein eigener Arzt aber nicht. Insofern, glaube ich, wird an der Ecke ziemlich viel passieren in den nächsten Jahren.
Sicherlich ein absolut spannendes Thema und du hast ja auch Datenspende angesprochen. Es gibt die Spende-App für Corona, in der man freiwillig Daten weitergeben kann, schon eine ganze Weile. Die fällt immer so ein bisschen auch hinten runter in der ganzen Diskussion um die Warn-App. Es gibt auch die Spende-App. Und wir werden das sicherlich begleiten. Also ich habe einige Themen in den nächsten Wochen, auch im neuen Jahr, E-Rezept, Patientenakte, wie gesagt, Digitalisierung generell. Das heißt, das Thema E-Health oder Gesundheitswesen wird uns hier im Live-Studio in den kommenden Wochen intensiv weiter beschäftigen. Aber ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, bevor wir zu deinen Themen rübergehen, Mario. Du hast ja auch, lieber Andrea, gesagt, ja, KI als unterstützende Technologie, als Assistent für den Arzt oder für andere Bereiche. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir das entsprechend rausarbeiten, denn es ist ja oft so, dass angenommen wird, die KI übernimmt jetzt meine Pflege, meine Behandlung und der Arzt hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Also da habt ihr ja auch, glaube ich, es etwas anders formuliert in den Empfehlungen.
Ja, ich meine, das deckt sich sehr schön eigentlich mit dem, wie wir uns als IBM auch positionieren und sagen, AI ist Augmented Intelligence. Wir haben dann eine Weile gesucht, ne? KI ist komplementäre Intelligenz. Das heißt, zusammen wird ein Schuh draus. Ja, dass ich sage, ich nutze es tatsächlich als Tool, als Werkzeug, um mich in meinem Job besser zu machen. Und also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber ich habe schon immer den Anspruch, sag mal, das Bestmögliche zu leisten. Und ich weiß natürlich auch, dass meine Kapazität, auch meine Gedächtniskapazität begrenzt ist. Ja, und wann immer ich dann auch ein Tool zur Hilfe nehmen kann, das mir hilft, Entscheidungen vorzubereiten, ja, indem Information kondensiert aufgearbeitet wird, umso besser. Und ich stelle mir vor, dass das sicherlich auch für Ärzte und Ärztinnen gelten müsste. Aber es kommt auch darauf an, wie ich das einführe, ja, und was es für Tools sind. Da geht es auch, glaube ich, darum, das wirklich begleitend und mitgestaltend zu tun, ja, und nicht zu sagen, guck mal, jetzt hast du hier ein neues Tool oder eine neue Lösung, jetzt setz die mal ein, sondern auch zu sagen, okay, was bedeutet das denn für meinen Arbeitsalltag, so ein Tool? Und wenn es in der Pflege auch tatsächlich nur eine Dokumentationsunterstützung ist, apropos Daten digitalisieren und mühsame Arbeit abnehmen, ist es trotzdem was, wo ich glaube, dass wir neben der Technologie, die wir einführen müssen, genauso wie in Projekten auch, du hast es ja referenziert, dass ich viele Projekte gemacht habe mit Kunden, auch organisatorisch oder in dem Neudeutsch im Organizational Change zu begleiten und zu sagen, was bedeutet denn das für euch und welcher Anteil eurer Arbeit wird denn jetzt durch KI unterstützt? Und ist es ein Teil, mit dem ihr euch identifiziert habt? Oder ist es ein Teil, wo ihr sagt, endlich macht den jemand anders? Apropos Dokumentation. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb fand ich so eine Enquete auch so spannend. Weil ich glaube, die macht genau das, was wir tun müssen, um auch breit in der Gesellschaft die Akzeptanz für KI zu finden. Zum einen redet sie drüber und zum anderen tut sie das interdisziplinär. Ja, weil wir als Technologieunternehmen können auch nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir alle Implikationen kennen. Da brauchst du dann auch tatsächlich Soziologen, Psychologen. Du brauchst die Politiker, um den rechtlichen Rahmen zu setzen. Du brauchst gegebenenfalls die Juristen, um zu sagen, wie ist es denn mit der Haftung. Also insofern, glaube ich, ist es super, in so einer Enquete die Disziplin zusammenzubringen und auch ein Stückchen Aufklärung zu betreiben, damit nicht das Hirngespinst, was ist denn KI, weiter das Unwesen treibt.
Mario, du hast ja dankenswerterweise das Thema Daten schon reingeworfen. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was so kontrovers diskutiert wird. Das Thema Datenschutz, Datenfreigabe. Die einen sagen, die DSGVO ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern. Die anderen sagen, das behindert mich. Ich denke an den Bitkom, die behaupten, dass ihnen dadurch Digitalisierung aufgehalten wird. Und Daten und KI gehören ja irgendwo sehr, sehr nah zusammen. Machine Learning, Deep Learning etc. pp. Wir verfolgen eigentlich in den letzten Monaten die Diskussion um die europäische Infrastruktur, um Gaia-X, was eine Plattform bieten soll. Aber da ist ja auch ein Teil drin, das heißt, man soll europäische Datenräume schaffen. Man soll es der Wirtschaft ermöglichen, Daten eben auch für die eigenen Sinn und Zweck entsprechend auf anonymisierter, pseudonymisierter Basis entsprechend zu nutzen. Wie ist eure Herangehensweise jetzt natürlich auch als FDP? Was ist eure Forderung? Wie sollen wir hier entsprechend vorangehen? Und was habt ihr in der Enquete-Kommission im Bericht geschrieben?
Ja, also wie schwierig das Thema Daten ist, sieht man ja alleine schon daran, dass die Datenstrategie der Bundesregierung noch nicht da ist. Und die hätte, wir hätten die im Ausschuss diskutieren sollen, die hätte zum Digitalgipfel kommen sollen und man hat sie verschoben. Und ich glaube, man hat dort bei den Akteuren gemerkt, dass zwar eine KI-Strategie haben, eine Blockchain-Strategie haben, alles schön und gut ist. Am Ende des Tages sind aber die Daten die Lego-Steinchen, die aussagen, was wir bauen. Und dann hat man die Komplexität gemerkt. Auf was haben wir persönlich in dieser Enquete Wert gelegt? Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Bei Wirtschaft ist es eben nicht so wie bei Gesundheit, dass alle Akteure da drin zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen wollen. Man muss sich überlegen, ist die volle Bandbreite des Parlaments abgebildet? Ich würde sagen, die Ideen einer Wirtschaft zwischen der Linken und den Freien Demokraten ist nicht sonderlich kompatibel. Sitzt auch noch eine AfD mit drin. Die hat es jetzt auch nicht unbedingt mit Globalisierung und internationalen Handelsabkommen. Und dann sieht man mal, dass das schon ganz andere Konfliktlinien sind. Und wenn man es liest, da es ein Konsensgremium ist, das wurde an der Stelle noch nicht gesagt, man versucht konsensual so viel wie möglich in den Bericht zu bekommen, wurde es halt an manchen Stellen jetzt freigesprochen aus Sicht der Freien Demokraten ein bisschen zu unambitioniert. Dafür konnten dann noch andere mit. Wir haben ganz lange diskutiert, um ein konkretes Beispiel zu geben, dass die sogenannten Regulatory Sandboxes da drin bleiben. Das war ganz knapp, aber das ist zum Beispiel ein Teil, wie ich eben einem Startup, einer Company an einem Use Case überhaupt mal erlaube, loszulegen, ohne es sofort kaputt zu regulieren. Also nicht jedes Fintech wird irgendwie alle Banken zerstören und nicht jede Idee, die jetzt mal versucht, ein Muster aus bestimmten Daten rauszukommen, ist hier, um ein neues Facebook zu bauen und irgendwie Surveillance-Kapitalismus auszuweiten. Das heißt, es muss gehen, ohne dass jemand, und DSGVO wurde genannt, in der frühen Phase kommt und die drei Leute so verunsichert, weil es keine Juristen sind, und dann ist die Idee kaputt. Und glücklicherweise stehen diese regulatorischen Freiräume da drin, um Ideen überhaupt mal groß werden zu lassen. Ein anderer Teil, der sehr wichtig für uns war KI rauszuholen aus Tech-Konzernen oder beziehungsweise Großkonzernen, die international aktiv sind, in unseren klassischen Mittelstand oder in der Start-up-Welt. Denn die IBM ist gut aufgestellt. Wir haben zum Glück noch eine SAP hier, die auch sich damit beschäftigt und ein paar Start-ups. Aber uns fehlt natürlich der Mittelbau. Und deswegen ging es da um so Vorschläge wie beispielsweise die KI-Trainer, die ja auch in der KI-Strategie standen, die jetzt nochmal aufgestockt werden, weil zum Beispiel in einer Enquete auch jeder dafür war. Dann sieht auch eine Regierung, okay, hier erwarte ich, hier ist kein Gegenwind zu erwarten. Und insofern wurden die jetzt auch nochmal aufgestockt, dass im Prinzip dezentral in der Fläche Leute sind, die eine Mittelständler, der sagen, ich möchte da mal irgendwie eine Art von Grundberatung, was geht da eigentlich, ich bin noch nicht bei Consulting, wollen ja IBMs Consulting-Geschäft nicht kaputt machen, aber dass es da eben Hilfe in der Fläche gibt, und das war uns auch sehr wichtig, um dort Dinge rauszubringen. Und dann geht es natürlich weiter, dem ganzen Sinne Datenfreigabe, Gaia-X wurde angesprochen, das bewerten wir auch als Opposition erstmal absolut positiv, dass überhaupt die Player an einem Tisch sitzen und sich überlegen, wie können wir denn diese Räume schaffen, denn man muss auch ehrlich zugeben, dass vor 3 Jahren, als diese Amtszeit anfing, wurden wir noch ausgelacht, als wir gesagt haben, die Digitalisierung ändert alles. Inzwischen, würde ich sagen, haben alle zumindest akzeptiert, dass die Digitalisierung nicht weggeht, aber das ist halt nur ein Minischritt. Und ich glaube, wenn sich europäische Player, Politik, Wirtschaft alle an den Tisch setzen und mal drüber sprechen, wie können wir denn so einen Datenraum bauen, dann ist das für sich schon mal ein Wert, weil es ähnlich wie der Enquete ja wieder multiprofessionelle Teams sind, die über ein Thema sprechen, was eben ganz anders ist, wie wenn irgendeiner eine politische Strategie schreibt, wir machen das jetzt, die aber im Endeffekt nicht in irgendeine reale Akteure verzahnt ist. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug erlebt, leider Gottes.
Also mir scheint, dass das durchaus, ich nenne es mal ein Ergebnis, ein Outcome der ganzen Diskussion von euch entsprechend ist. Ich nehme Thema Daten, du hast es ja korrekterweise gesagt, das ist kompliziert, ja, das ist nicht ganz so einfach, weiter auseinanderzusetzen, um hier wirklich auch voranzukommen. Also das wird sicherlich ein spannendes Thema. Ich hatte es in den letzten Wochen auch ein, zwei Mal, wo wir wirklich kontrovers diskutiert haben, ja, wir geben Facebook, Google unsere Daten, warum geben sie nicht im Gesundheitsbereich? Jetzt, ich male jetzt schwarz-weiß, ne? So schwarz-weiß ist es nicht, das wissen wir hier in dieser Diskussion, aber wir müssen uns damit sehr, sehr intensiv und auch konstruktiv, vermute ich mal, einfach auseinandersetzen. Du hast ein weiteres Thema angesprochen, was immer wieder diskutiert wird. Ich erinnere mich an Gespräche, wie steht Deutschland im Bereich KI da? Ja, und dann sind wir wirklich so schlecht oder haben wir mit der DFKI und anderen Instituten nicht eine vernünftige Forschung? Welche Rolle können deutsche Startups spielen? Ich glaube, ihr habt in dem Bericht geschrieben, Startups sind wesentliche Treiber der KI-Transformation. Was würdest du dir, Mario, da in dem Bereich besonders wünschen?
Also Startup-Bereich wurde sehr, sehr lange und viel diskutiert. Da sind es eigentlich multiple Sachen, die passieren müssen. Zum einen, das ist gar nicht mal so KI-spezifisch, das ist generell richtig. Und das kommt ja jetzt auch, gibt es eben den Startup vor. Ganz oft trocknen ganz einfach unsere Startups finanziell aus oder im Prinzip kommt die Kohle dann von der anderen Seite quasi des Atlantiks und dann sind die im Endeffekt auch weg. Das heißt, die finanzielle Ecke muss gestärkt werden. Das ist da auch konsensual mit drin. Dass man auch wieder sieht, wo hier die Feinheiten sind. Es wird jetzt einen Fonds geben, da wird staatliches Geld drin sein, dann wird es gehebelt mit Geld aus der Privatwirtschaft. Wir als Freie Demokraten hätten auch gerne erlaubt, dass institutionelle Anleger, also sprich unsere Rentenversicherungen und alles, dort liegt sehr viel Geld. Die können im Moment nur in Immobilien investieren oder Staatsanleihen, beides nicht das Beste. Das eine bringt den Markt zum Überhitzen, Staatsanleihen bringt kein Geld. Wir hätten zum Beispiel gerne gehabt, dass man da auch 5% der Einlagen in die Zukunft stecken kann, war aber nicht mehrheitsfähig, nur dass man mal sieht, wie in welchen Nuancen dann da die Dinge sind. Wir haben die Finanzierung angesprochen. Wir müssen, glaube ich, uns auch überlegen, wie wir KI-Zentren realistisch wachsen lassen, um das mal zu sagen. Bisher hat die Politik das definiert. Wir haben da 12 Kompetenzzentren oder 12 Exzellenzcluster, die werden aber definiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das Silicon Valley definiert hat oder ob es passiert ist. Das heißt, meine persönliche Haltung ist ein paar weniger Hotspots, aber die dafür besser ausgestattet, die Bedingungen drumherum, die vor allem den Transfer, die Verzahnung zwischen Universitäten, außeruniversitären Startup und Mittelstand, die gelingt auch noch nicht. Und ich glaube, wenn wir in den Transfer investieren, anstatt bestimmte Standorte politisch gewollt mit Geld zu übergießen, haben wir wahrscheinlich auch wesentlich mehr Outcome am Ende des Tages. Und das wären mal zwei Varianten. Generell ist das Startup-Ding aber relativ breit. Aber nicht unbedingt KI-spezifisch, da geht es schon darum, die Finanzierung zu haben, dass wenn es skaliert und eben auch attraktiven Raum für die Köpfe zu finden, die wir brauchen. Denn ich glaube nicht, dass Deutschland schlecht ist, aber natürlich ist es bei uns nicht am attraktivsten und das kann man wiederum ändern, da wir eigentlich schon für einen echten Data Scientist ja noch Schmuckstücke haben. Wenn man sich mit denen unterhält, dann haben teilweise Hidden Champions bei uns wirklich gute Karten, weil das sind Datenbestände, die sind noch nicht 100-mal durchsucht, wie irgendwie alle Testsets, die man im Studium im Internet findet. Das sind eigentlich schon die Golden Nuggets. Nur warum sollte oder woher kommt jemand auf diese Idee, dann da irgendwo in die Pfalz zu ziehen, um bei einem Hidden Champions für Nudeln Data Scientist zu werden? Das passiert einfach so nicht. Das bleibt dann halt alles auf Berlin und München hängen. Und ich glaube, das ist schon eine politische Aufgabe, da eben Netzwerke, Austausch und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir am Ende des Tages, wir sind nun mal ein dezentrales Land. Ich finde es ehrlich gesagt auch super, dass man bei uns nicht nur in Berlin und München ein schönes Leben haben kann, sondern beispielsweise auch hier hinten dran in der Pfalz. Nur dann müssen wir das auch irgendwie beibehalten und es geht, glaube ich, nur, wenn wir es schaffen, eben dieses ganze Wissen auch ein bisschen dann aus den Städten und den Unis durchs Land zu diffundieren. Und das ist für mich eine politische Aufgabe.
Also ich kann die Pfalz von der
Linie was ergänzen.
Weinschorn, du kommst sofort, Andrea, nur empfehlen. Ja, ich bin öfters bei euch drüben und genieße das immer wieder sehr, sehr gerne. Ja, ich hätte auch jetzt eine Übergleite, Andrea, weil wir haben als IBM natürlich auch das Thema Startups bei uns mit auf der Agenda. Und da gilt es ja auch eine Zusammenarbeit. Und gerade das Watson Center ist ja ein Focal Point, wo man so eine Zusammenarbeit treiben kann, entsprechend zu fördern. Also es ist eigentlich kein Gegeneinander eines weltweit agierenden Konzerns mit Startups, im Gegenteil.
Nee, im Gegenteil. Ich meine, es sind jetzt so ein paar Schlagworte, die wir jetzt in den Ring werfen können, wie Ökosystem oder auch Plattform. Ja, es geht jetzt nicht mehr nur darum, dass du einen Akteur hast, ein großes Unternehmen oder von mir aus auch ein mittelständisches Unternehmen, sondern dass wir die Kräfte tatsächlich bündeln. Ja, weil da gibt's viele tolle Ideen in den Startups, da gibt's viele tolle Ideen, die aus den Universitäten oder aus der Forschung rauskommen. Aber den Punkt, den ich jetzt hier auch dazugefügt hätte, ist neben dem tatsächlich der Standortfrage, finde ich, ist die Frage nach dem, wie sind wir denn eigentlich aufgestellt und müssen wir die Startups nicht viel mehr fördern und das Ökosystem nach vorne bringen. Mir persönlich geht es viel mehr darum zu sagen, natürlich ist es gut, wenn die Forschung gut aufgestellt ist. Natürlich ist es gut, wenn wir ein gesundes Startup-Ökosystem haben. Natürlich ist es gut, wenn wir Technologiekonzerne auch in Deutschland hätten. Und ich verstehe mich jetzt als IBM Deutschland GmbH durchaus auch als deutsches Unternehmen. Ja, mit einer internationalen Mutter, aber trotzdem. Aber letztlich kommt der Wert von KI nicht aus dem Startup allein oder aus der Forschung allein oder aus dem Technologieunternehmen, sondern aus den Unternehmen, die es anwenden. und wirklich Nutzen ziehen aus ihren Daten. Ja, Mario, du hattest den Nudelhersteller aus der Pfalz angesprochen. Da kommt dann tatsächlich der Wert her und da kommt dann auch die Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland her, aus meiner Sicht. Und klar muss man gucken, wo sind die Daten und was wird mit meinen Daten gemacht als Unternehmen? Mit wem arbeite ich zusammen, damit ich sicher gehe, dass meine Daten meine bleiben und auch die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, zu meinem Wettbewerbsvorteil werden. Aber letztlich geht es darum, KI anzuwenden. Und ich glaube, das ist auch was wir fördern bzw. vorantreiben müssen in Deutschland. Und da stehen alle Türen offen aus meiner Sicht, ja.
Und das ist ein Thema hier auf das IBM Live Studio. Wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, hier Anwendungsfälle zu präsentieren. Wie gesagt, es wird auch in Kürze wieder welche geben. Wir haben schon Chatbots vorgestellt, dies und jenes. Aber es müssen über Chatbots jetzt hinausgehen, auch in andere Gebiete hinein. Das heißt wirklich Praxisbeispiele, um auch die Fantasie entsprechend anzuregen. Eigentlich wollten wir noch Mobilität machen, Mario, aber wir sind schon wirklich über unserer Zeit, die wir uns eigentlich gegeben haben. Das holen wir dann einfach mal nach, denn das ist auch ein spannendes Thema. Ich möchte euch beiden auch die Chance geben, so ein bisschen zusammenzufassen, die Arbeit der Enquete-Kommission, vielleicht auch nach vorne zu gucken, vielleicht auch eure Wünsche durchaus zu äußern. Was sind die nächsten Schritte? Und ich würde mal mit Andrea anfangen, damit du, Mario, das Schlusswort hast.
Okay, also die nächsten Schritte aus meiner Sicht müssen sein, ja, den Bericht tatsächlich umzusetzen, beziehungsweise die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Bericht der Enquete-Kommission zu ziehen. Und Maria hat es ja richtig gesagt, das war auch ganz bewusst so angelegt, dass es möglichst konsensual ist. Das heißt, es hätte vielleicht jetzt auch aus meiner persönlichen Sicht an der einen oder anderen Stelle radikaler sein können mit den Empfehlungen. Auf der anderen Seite finde ich es eine enorme Leistung zu sagen, wir haben in einem Parteienspektrum, wie es nun mal im Bundestag ist, ist wirklich geschafft, einen Großteil dieser 700, 800 Seiten zu einem Konsens zu machen. Aber jetzt geht es darum, das Papier nicht in der Schublade oder im Schrank stehen zu haben, sondern tatsächlich die Empfehlungen zu nehmen und umzusetzen oder in die Umsetzung zu bringen. Weil sonst war es eine nette intellektuelle Übung, aber bringt keinen Outcome. Also so viel zu den nächsten Schritten. Da gucke ich dann tatsächlich eher in die Richtung von dem Mario und seinen Kolleginnen und Kollegen. Weil das muss jetzt tatsächlich politisch vorangebracht werden. Ansonsten ist für mich jetzt neben der Tatsache, dass ich ungemein spannende Leute getroffen und kennengelernt habe, mit denen hoffentlich der Kontakt auch bestehen bleibt, war das für mich und ich glaube auch für uns als Firma eine unheimliche, ich nenne es mal intellektuelle Bereicherung für mich persönlich, weil ich auch mit Meinungen und Themen konfrontiert wurde, über die ich vielleicht in der Tiefe noch nicht nachgedacht habe oder auch gar nicht mir gar nicht bewusst war, dass es diese Meinungen so geben könnte. Weil, sei mal ehrlich, wir alle leben in irgendwelchen Blasen, die sich hoffentlich ab und an mal berühren oder überschneiden oder ineinander aufgehen. Aber so als Technologieunternehmen auch in ganz andere Welten zu gucken und zu sehen, mit welchen Haltungen haben wir es auch am Markt tatsächlich zu tun. Das ist enorm hilfreich, auch jetzt für uns als Unternehmen zu sagen, wie muss ich denn dann auch zum Beispiel eine Value Proposition auf Neudeutsch für KI bauen, damit sie bei unterschiedlichen Gruppen in den unterschiedlichen Sektoren auch tatsächlich ankommt und dementsprechend dann KI in die Anwendung geht. Dabei würde ich es jetzt mal belassen.
Mario, deine zwei Cents, deine Zusammenfassung, dein Ausblick in die Zukunft und deine Wünsche durchaus.
Also ich glaube, es muss auf drei Ebenen was passieren. Die eine ist quasi politisch Parteiinnensicht, die andere ist parlamentarisch und die nächste ist extern. Parlament oder Parteiinnensicht, natürlich arbeitet mein Team das jetzt gerade auf und wir geben es unseren Fachpolitikern. Wenn man muss sich ja vorstellen, teilweise sind an manchen Ecken vielleicht ja sogar Konsense erzielt worden, die ein bisschen mehr zulassen oder es ist interessant zu sehen, wie andere stehen. Das heißt, die Parteien müssen es für sich aufsaugen, dann muss es irgendwann ins Wahlprogramm und dann kann es da umgesetzt werden. Parlamentarisch, das ist das, was Andrea angesprochen hat, da ist darauf zu achten, dass es weitergeht und dass es nicht einfach nur, das ist die nächste Drucksachennummer und es geht alles ganz normal weiter. Ich glaube, man sieht daran, dass die Datenstrategie nicht vorliegt, schon auch, dass dieses Dokument da jetzt Einfluss finden wird, beziehungsweise muss. Denn, und das ist das, was Andrea gesagt hat, oder beziehungsweise wenn man den Konsens positiv auslegen will, was ich ganz deutlich tue, das ist kein klassisches Mission Statement, wie man es kennt aus dem Unternehmen, aber das ist so im Prinzip der Unterboden dessen, wo auch niemand mehr zurück kann. Also es geht einfach nicht für eine neue Regierung, dass sie Dinge dann nicht umsetzt, die quasi von allen gemeinschaftlich als nötig empfunden wurden. Das heißt, das schiebt so ein bisschen von unten und da liegt es dann natürlich an allen Parteien immer wieder nachzufassen, beziehungsweise ich persönlich, das wäre der Wunsch, bevor ich zum letzten Punkt komme, natürlich wie bei allen anderen gab es durch Corona keinen Abschluss und ich habe selbst Beratung gemacht und war auch im Vertrieb in Projekten und jeder weiß, dass der Kickoff und der Go-Live was Besonderes sind. Also da ist auch noch einfach irgendwie zwischenmenschlich nach so viel Diskussion und Arbeit und sich irgendwie nachts in der Websession anschreien, am nächsten Morgen wieder leiden können. Mir fehlt da noch der Abschluss. Das wäre also der Wunsch, dass man vielleicht irgendwann zusammen nochmal beim Riesling darüber reden kann. Das Dritte und das Wichtigste, das ist das, was jetzt gerade passiert. Der Bericht beziehungsweise dieses Wissen, was da passiert ist, muss nach draußen. Und da habe ich selbstkritisch in den Fazits auch immer angemerkt, dass hätte man besser machen können als Enquete-Kommission. Ich bin zum ersten Mal im Deutschen Bundestag, mir war das nicht bewusst. Aber wenn man sieht, dass wir eigentlich keinerlei, ich sag mal, Budget für Außenmarketing oder irgendeine attraktive Darstellung haben, dann ist das schade. Denn den Bürgerinnen und Bürgern zuzumuten, dass sie sich 800 Seiten über KI durchlesen sollen, ist schwierig. Ich hatte am Anfang gefragt, wie das präsentiert wird. Gibt es da eine Webseite? Ich hätte da eine Heatmap nach Bereichen mit Drilldown und so. Ja, Heatmap, Drilldown, das sind alles Dinge, die gibt's da nicht. Und insofern ist es eben umso wichtiger, dass mit allen Formaten, Mitteln, die da sind, darüber geredet wird. Denn was Andrea gesagt hat, ist richtig. Am Ende des Tages kommt es auf den Einsatz von KI an. Das ist kein Selbstzweck. Wir brauchen nicht KI, dass wir es haben. Und wenn wir die Menschen nicht dafür begeistern, jetzt geht's auch wieder ein bisschen in den Standort, dann wollen sie den Einsatz nicht, dann haben sie den Umgang nicht, dann wird es nicht gefordert und dann machen es halt andere und das ist, glaube ich, die schlechteste Idee. Deswegen ist das Dritte, was wichtig ist, drüber zu sprechen in allen Formen. Ich glaube, in der Darbietung hätte man etwas Besseres finden können als ein 800-Seiten-PDF. Aber jetzt ist es passiert und deswegen bin ich ja dankbar, dass wir heute drüber geredet haben.
Ich wollte gerade sagen, wir versuchen es ja hier zu machen, auch in den nächsten Wochen und Monaten zu machen. Und ich habe gerade so die Idee, wir machen dann die Sondersendung aus dem Pfälzer Weinberg irgendwann, wenn wir alle wieder zusammenkommen können, und machen dann mal eine Sendung zu KI, das ist ein schöner Kontrast. Dass es Mehrwert bringt, das zeigen auch gerade aktuelle Studien. AI kann Mehrwert generieren. Das IBM Institute for Business Value hat ganz aktuell eine neue Studie rausgebracht. Man blickt dann auf 6 Jahre Daten zurück und analysiert die und kann wirklich sehr, sehr gut nachweisen, dass in der Pandemie Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, eben Wettbewerbsvorteile, im Endeffekt auch mehr Gewinn machen und besser durch die Pandemie kommen. Beispiel Chatbot, etwa $6 werden pro Anruf entsprechend gespart, den man eben durch den Chatbot abwechseln kann. Also da ist durchaus Potenzial von, aber wir müssen drüber reden, wir müssen es in die Praxis bringen, um entsprechend hier aktiv zu werden. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch hier für das Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir können gerne auch nochmal ein Follow-up machen. Und nun muss ich dir noch eine Gratulation aussprechen. Andrea, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Auszeichnung bekommen. Women IT Network, das zeichnet die innovativsten und erfolgreichsten Frauen aus. Ein genereller Glückwunsch an alle Frauen, denn wir brauchen euch. Und du hast den Glückwunsch, den Preis bekommen als Executive Manager CXO. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und well deserved, wie der Amerikaner sagt. Wir arbeiten ja zusammen und ich kann sagen, das hat mich sehr, sehr für dich gefreut. Mach weiter so. Mario, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und machen mal ein Follow-up zu den Themen Daten beispielsweise. Da gibt es genug gerne Themen, die wir noch in die Tiefe reinsteigen müssen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart.
Und Dankeschön nochmal für die Gratulation. Das wäre jetzt, wie man das so schön sagt, nicht nötig gewesen. Aber da möchte ich aber kurz noch was anfügen, weil wir haben ja bei den Win Awards noch 2 andere IBMerinnen auch als Platinum-Winner gehabt für Business und Technical Innovation. Also insofern ein rundum gelungener Abend letzten Donnerstag.
Und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen die Frauen gerade in der IT, nicht nur da, aber auch dort tut es sehr, sehr gut.
Politik auch, Politik auch.
Ja. Mario, bleib gesund, lass uns in Kontakt bleiben und herzlichen Dank. Das war es mit unserer heutigen KI-Ausgabe des Live-Studios. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet auch relevante Informationen, Ideen für euch, für sie mitnehmen. In der kommenden Woche geht es nochmal um Digitalisierung in Deutschland, quasi Teil 2 eines Gesprächs, das ich mit Lena Sophie Müller von der Initiative D21 begonnen habe. Wir sind auch damals nicht fertig geworden, haben einen Bereich Gesundheitswesen beispielsweise nicht behandelt und wir arbeiten dran, was wir dann in der kommenden Woche entsprechend behandeln werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf Lena Sophie und ich bin sicher, das wird auch wieder ein sehr lebhaftes, sehr interessantes Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weiter eine gute Zeit. Bleiben Sie, bleibt gesund und bis kommende Woche.